Rösti gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der Emil Freischwieren mit dem neuen Lexus LZ 2026. Ausgestattet mit der neuesten Innovation auf dem Markt. Steer by Wire-Lenkung. Lexus. Experience amazing.
Roger gegen Markus, an dem Montag vorbemerkt, wir haben ja Diskussionen gehabt um den Donald Trump seit Jahren und ist jetzt in letzter Zeit aus dem Ruder gelaufen. Wir müssen da Pausen einlegen. Wir reden über ihn, auch in dieser Sendung, aber in anderer Form. Dazu mehr am Schluss von der Sendung. Unsere Themen heute: Unsicherheit von Babynahrung bis Brandschutz, dann die Essig-Initiative, wo stehen wir knapp 3 Wochen vor der Abstimmung, dann die Freiheitsstreichler demonstrieren in Moskau für Annäherung an Russland, kurz vor dem 4. Jahrestag vom Kriegsanfang in der Ukraine. Was läuft denn dort ab? Also fangen wir doch mal an. Wir haben doch den Glauben, bei uns ist alles reguliert, kontrolliert, zum Teil im Übermaß. Und auch die EU wird für das kritisiert. Man greife zu viel ein dort, heisst es überall. Jetzt ein Ereignis, wo das Gefühl, das da generell herrscht, ins Wanken bringt. Babynahrung aus dem Verkehr gezogen worden wegen Verunreinigung und Brandschutzmassnahmen. Dort offenbaren sich immer grössere Lücken. Haben wir uns in einer falschen Sicherheit gewähnt, Markus?
Nein, ich glaube, der Punkt ist eben genau, wenn du zu viel regulierst, ja, vielleicht in der falschen Sicherheit. Wenn du zu viel regulierst, dann nehmen die Leute an, es können keine Fehler passieren, es können keine Unachtsamkeit passieren, es können nicht irgendwelche Kontrollen vergessen werden und so weiter. Das ist eine falsche Sicherheit, weil letztlich sind immer auch Menschen die Regulierungen müssen durchsetzen und müssen schauen. Und jetzt bei Gromontana ist es offensichtlich gewesen, der Brandschutz ist nicht durchgesetzt worden. Da gibt es verschiedene Ursachen. Aber mit viel, viel mehr Regulierung kann man auch nicht verhindern, dass irgendwie in einer Gemeinde halt gewisse Leute schlampen und das nicht machen.
Also erstens ist es nicht nur in einer Gemeinde, sondern offenbar im ganzen Kanton hat das nicht funktioniert. Bleiben wir zuerst mit der Babynahrung. Verschiedenste Produzenten haben die Verunreinigungen ihren Produkten, Ceruloid heisst das. Anfang Dezember als erstes hat Nestlé das gemerkt, hat aber nicht schnell reagiert. Hat zuerst geglaubt, der Lieferant sei aus Holland. Ist falsch gewesen, kommt aus China und der ausgerechnet aus Wuhan, am Ursprungsort von Covid-19. Und man hat dann dort einfach nicht gemerkt, dass das Ceruloid wirklich müsste rauskommen, und dass man das Ganze muss der Öffentlichkeit mitteilen.
Genau, aber eben, wie gesagt, ich meine, man hat immer Lebensmittelvergiftungen, Lebensmittelskandale haben wir immer schon gehabt in den letzten 50 Jahren. Kommt immer wieder, man hat sicher immer mehr reguliert, aber man wird es nie völlig wegbringen, weil am Schluss machen die Menschen Fehler oder sie beschissen oder sie probieren eben irgendwo Regulierungen zu umgehen. Von dem her finde ich die Vorstellung, dass man einfach immer mehr muss regulieren, als wird besser, glaube ich, stimmt einfach nicht.
Ja, aber offenbar hat man da auch zu wenig schnell reagiert. Die Image oder wie Nestlé und bei anderen, Danone und wie die alle heissen, haben den Image-Schaden bekommen. Die staatlichen Kontrollen haben dort einfach auch nicht gegriffen.
Ja, absolut. Aber eben, wie gesagt, nein, es passiert halt. Und ich meine, die Vorstellung, dass man jedes Problem in der Welt mit Regulierungen lösen kann, ist falsch.
Aber
und man
kann mehr?
Nein, umso mehr Regulierungen du machst, umso mehr tust du die Eigenverantwortung von allen Leuten untergraben. Und am Schluss musst du, das gilt jetzt zum Beispiel gerade vor allem beim Brandschutz, am Schluss musst du nachher damit rechnen, dass viel weniger darauf geachtet wird als vorher, weil die Leute das Gefühl haben, ja, wenn alles reguliert ist, dann ist gar kein Problem mehr. Und das ist eben nicht der Fall.
Nein, wenn Regulierungen da sind, dann muss man die einhalten. Wenn es keine Regulierungen gibt und keine Kontrolle, dann muss man das nicht machen. Ich finde das völlig irre, was du
aber
da sagst.
Aber wie kommst du jetzt auf die Idee? Also es kann doch nicht sein, dass jede Regulierung eingehalten wird. Und umso mehr, dass du hast, umso grösser ist die Chance, dass die Leute eben nicht einhalten.
Also aber wenn sie wichtig sind, wie vergiftete Babynahrung, dann kommt man schon ein bisschen ist rotieren, wenn man da vor allem denkt, dass das eigene Kind wird betreffen. Also der Brandschutz, immer neue Informationen aus dem Wallis, riesige Versäumnis dort, nicht vorhanden zum Teil, auch nicht kontrolliert. Und Gefahrenmomente, fragt man sich, gibt es denn die auch noch anderen Orten, wo man Ähnliches muss erwarten?
Ja, das wird sicher der Fall sein, das ist völlig klar. Ich weiss aus dem Kanton Zürich, dass sehr, sehr viele von diesen Clubs auf dem Land fast nicht kontrolliert werden, weil man nicht Kapazitäten hat für das. Jetzt kann man da auch darüber reden, ja, braucht es vielleicht mehr Kapazitäten. Kann sein, aber auch am Schluss, auch da wird man das nie können verhindern können, dass es solche schlimme, grauenhafte Unfälle gibt.
Aber man muss natürlich schauen, dass möglichst wenig von denen passiert. Also Tumult in Sion, wo die Morettis wieder vor Gericht gegangen sind. Dabei, also ich meine, das ist ein bisschen außergewöhnlich in der Schweiz, dass so etwas passiert. Es gilt immer noch die Unschuldvermutung. Solange jemand nicht verurteilt wird, ist er nicht ein Täter. Aber du hast auch schon in dieser Sendung gesagt, der muss ins Gefängnis, der Mann. Wir haben doch immer gesagt, es gilt die Unschuldvermutung. Ja, bei dir gilt sie nicht mehr.
Nein. Ja. Nein, ist ja klar, wenn ich das sage, heisst das, es gibt einen normalen Prozess. Und wenn er verurteilt wird, dann muss er ins Gefängnis kommen. Mir ist vor allem um das gegangen, dass der nicht wegkommt mit irgendeiner Buss. Falls er verurteilt wird. Das ist ein No-Brainer. Ich finde das auch immer so ein bisschen herzig und lächerlich, wie unsere Journalisten dann immer schreiben, der mutmaßliche Täter. Ja, natürlich ist er immer noch mutmaßlich, aber jeder Mensch weiss, es gibt einen Prozess und wenn er freigesprochen wird, ist er freigesprochen. Also von dem her finde ich das eine unnötige Sorge. Und das Zweite ist, ich meine bei den Morettis, so wie sie sich verhalten haben, jetzt seit dem ganzen Unglück, ja, also im besten Licht haben sich die nicht gezeigt und es ist offensichtlich, dass sie sehr viele Sachen versäumt haben. Ob das strafrechtlich relevant ist oder zivilrechtlich, das sehen wir dann. Aber ein Glünki ist der Moretti auf jeden Fall. Ob er jetzt ins Gefängnis kommt oder nicht.
Ah, du hast gesagt, er muss ins Gefängnis gehen. Und da habe ich mich dran gestoßen. Reden wir über die SRG Halbierungsinitiative. Die ist in der entscheidenden Phase. Nimm mich wunder, wo du stehst. Deine Frau hat ja eine wichtige Position bei SRF. Aber deine generelle Haltung ist ja gegenstaatlich und halbstaatlicher Betrieb. Die sind nicht effizient. Dort haben sie zu viele Leute. Das Geld wird nicht richtig eingesetzt. Auch deine Freunde bei der SVP sehen sie so. Und dann müssen wir eigentlich annehmen, dass du tendenziell von deiner ganzen Art her für ein Jahr bist.
Also gut, zuerst mal sind wir schnell meine Freunde von der SVP in Schutz nehmen. Sie sind in vielen Sachen viel etatistischer als ich als Freisinniger. Als Freisinniger ist genau richtig, was du sagst. Jeder Staatsbetrieb, den es gibt, ist tendenziell begründungspflichtig. Man muss es begründen, warum der Staat soll selber in der Wirtschaft einen Betrieb betreiben. Und das ist bei der SRG in ganz vielen Bereichen der Fall. Es gibt also ursprünglich sowieso historisch, ist es völlig klar gewesen, dass wir kein Fernsehen haben für 4 Sprachregionen, dass wir uns das nicht könnten leisten, wenn der freie März das müsste bringen, das würde wahrscheinlich nicht gehen. Heute ist vielleicht die Situation ein bisschen anders, aber es bleibt dabei, es gibt Leistungen, die wir wichtig finden in dem Land, die den Markt nicht anbringen würde. Und für das braucht es die SRG. Und das ist die wichtigste Frage immer. Bei jeder Tätigkeit von der SRG muss die SRG selber sich fragen, müssen wir es machen, weil sonst niemand macht, oder gibt es private Anbieter, die das machen würden. Und da gibt es sicher noch viele Möglichkeiten, wo man könnte sagen bei der SRG, hey, eben, müsst ihr 17, ich glaube 17 Sender tun sie immer noch betreiben und so. Muss es so viel sein? Wahrscheinlich nicht. Aber im Grundsatz bin ich für ein SRG. Ich bin absolut überzeugt, wir brauchen ein öffentlich-rechtliches Medienhaus. Ich bin auch überzeugt, dass das SRG zum grössten Teil eine gute Arbeit macht. Und ich bin auch überzeugt, zum Schluss, dass die Halbierungsinitiative zu weit führt. Ich werde Nein stimmen.
Also gut, ich bin auch gegen die Initiative, ich glaube. Aber es ist ein falscher Ansatz. Ich sehe viele Fehlentwicklungen von Ineffizienz in der SRG. Sparpotenzial am meisten bei den sozialen Medien. Viel Geld für TikTok, Instant und Company ist die erklärte Strategie seit Jahren. Man will so die Jungen erreichen, weitgehend, aber mit Inhalten, die nicht zum Service Public gehören. Viel Halligalli-Strategie, die die Marke SRG nicht richtig stärkt. Sehr teuer, hunderte von Leuten sind dort tätig. Also, ich glaube aber, ähnlich, glaube ich, wie ich es da bei dir durchgehört habe, dass die SRG als quasi-staatlicher Betrieb eben nicht voll auf effizient wie Private setzen kann. Das ist nicht in der DNA bei diesen Institutionen. Das sieht man auch bei der ARD und ZDF in Deutschland nicht. Das ist einfach nicht ihre Grundeinstellung. Und darum glaube ich auch, die brauchen Geld. Auch wenn nach der Halbierungsinitiative, wenn sie die gewonnen haben, können sie wahrscheinlich nicht am richtigen Ort so sparen, wie man sich könnte vorstellen.
Absolut. Also, ich glaube, das ist sowieso, das gilt ja für die SBB, es gilt für die Post. Wir sehen das überall dort, wo ein Staatsbetrieb tätig ist, ist immer Effizienz viel, viel schwieriger zu erreichen, weil auf dem freien Markt wirst du halt brutal abgestraft, wenn du die Kosten nicht im Griff hast. Und ein staatlicher Betrieb kann sich da länger mehr leisten. Aber meistens ist das eine Belastung. Eigentlich ist es gar nicht gut. Es ist gut, wenn man effizient sein muss. Der freie Markt führt eben wirklich immer zu besseren Resultaten, weil man die Kosten dann wirklich im Griff hat und viele Sachen nicht macht, die gar nicht nötig sind. Und das, glaube ich, ist bei der SRG sicher der Fall. Aber ich sage es noch einmal, ein Medienbetrieb, der alle Sprachregionen bedienen, der einen gewissen Service Public sichert, der die Information sichert, wo aber auch, ich meine es ganz ernst, Unterhaltung und Sport sichert und Kultur braucht es in der Schweiz. Und von dem her bin ich überzeugt, der Bundesrat hat es recht gemacht. Er hat die Verordnung gemacht, wo man das abnimmt, oder? 300 Franken müssen sie nachher zahlen und ein grosser Teil der Unternehmen wird auch entlastet. Das langt, um den Spardruck auf die SRG aufrechtzuerhalten. Die Initiative braucht es nicht.
Also, die Kampagne ist ja erstaunlich. Gegner haben viel mehr Geld als Befürworter. Bei den Gegnern sind Kreise und Organisationen, die direkt oder indirekt von der SRG profitieren, durch redaktionellen Inhalt oder durch Aufträge. Befürworter eher Larifari. Hauptargument der SRG ist links, muss darum bestraft werden. Wie wenn mit weniger Geld das sich würde ändern. Das Argument der Gegner, aber alles sei jetzt gefördert, wenn das angenommen wird. Bis zur Lauberhornabfahrt und Tagesschau, kein Bericht mehr aus der Region ist für mich überzogen und nicht glaubwürdig. Und ich rede jetzt als einer, der einen Sender in Deutschland geleitet hat, Sat.1, wo das Programm am Morgen um 6 Uhr angefangen hat, mit dem Frühstücksfernsehen und nicht um 6 Uhr am Abend wie bei SRF1. Und ich glaube, auch ähnlich, was du jetzt sagst, dass der Bundesrat Rösti falsch liegt, wenn er sagt, SRG soll weniger Sport und Unterhaltung bringen. Das können auch die Privaten. Falsch. Unterhaltungsangebote der Privaten sind meistens armselig, fast nur voyeuristisches Reality-TV. Und Sportrecht, ja, die Sportrecht lassen sich kommerziell nie refinanzieren, sind bei den Privaten allein aus Prestige- und Quotengründen überhaupt im Programm.
Absolut, das ist klar. Und eben dort kann man, beim Sport kann man auch diskutieren. Ich finde es ja gut, wenn mit SRG diskutiert wird intern, was müssen wir jetzt noch machen und was nicht. Aber beim Sportrecht hast du gerade beim Fußball teilweise solche unglaubliche Kosten, wo man sich muss fragen, soll das der Steuerzahler zahlen oder nicht. Aber grundsätzlich bleibe ich dabei. Es gibt ja auch ein SBB, zum Beispiel die SBB, tue ich auch nicht in Frage stellen. Auch die Post tue ich nicht in Frage stellen. Und trotzdem muss man immer wieder sagen, auch bei der SBB, hey, ihr müsst einfach effizienter werden, es geht nicht.
Also, was mich irritiert natürlich eben, ist auch die öffentliche Darstellung von der SRG. Susanne Wille hat gestern im Interview oder letzte Woche im Interview gesagt, persönlich, ich stelle mich jedem kritischen Interview. Ich warte seit über einem Jahr darauf. Sie kommt nicht da an. Sie geht nur dort an, wo sie offenbar auf sicherem Grund ist. Und vielleicht hat sie jemanden wie mir gegenüber, der vielleicht ein bisschen noch mehr Erfahrung hat im Gründen und im Leiten von Sendern, von Radio und Fernsehen, einfach die Hemmungen, sich überhaupt zu zeigen. Aber für 520'000 Franken im Jahr Salär, würde ich sagen, müssen sich das irgendwie doch irgendwie leisten.
Genau, zu dem kann ich einfach sagen, mit Roger Schawinski kann man sehr gute Interviews führen, sogar auch nicht kontroverse, was wir auch schon gemacht haben im Doppelpunkt. Und von dem her kann ich jedem nur, und auch Susanne Wille, nur empfehlen, immer ein Interview zu führen mit Roger. Nein, es ist immer interessant und man lernt da sehr viel. Und von dem her, es ist auch eine, und das meine ich auch wieder ernst, eine der besten Schulen, wie man ein Interview, das einen kritisch fragt, eben wirklich übersteht. Weil niemand, das tut mir ein bisschen mehr Honig bringen, niemand in der Schweiz kann so harte Interviews führen wie der Roger Schawinski. Das
aber
stimmt
auch. So hart, aber fair. Also Susanne, ich bin jederzeit erreichbar. Termin ist für dich freigehalten, falls du dir das doch noch anders überlegst. Weißt du, was ich mich sehr freuen würde, wirklich? Weil es würde für dich sprechen und für die SRG in dieser ganzen Kampagne, oder?
Genau, und du nimmst ja auch auf dich mit mir ein Interview zu führen. Also von dem, was ich kann, kann Susanne auch.
Also gestern Meldung in der Sonntagszeitung: Schweizer tricheln Leuten in Moskau für Freundschaft mit Russland. Sogar Bilder dazu geliefert. Ich habe zuerst an Fake News geglaubt. Ich dachte, das ist irgendwie Fake News. Aber es kommt von RT, also der russische Propagandasender, hat das verbreitet. Schweizer Patrioten, die am meisten für die Freiheit der Schweizer Demokraten sind, für die direkte Demokratie, stellen für den Massenmörder und Kriegsverbrecher Putin.
Genau, und das nächste Besuch, den ich Ihnen würde empfehlen würde, den Dreichler, ist Kuba. Warum nicht Kuba? Kuba ist ein irrsinniges Land.
Nordkorea?
Nein, die Leute haben den Verstand verloren und die spinnen. Die merken nicht, was Russland für eine Tradition darstellt. Es ist die undemokratischste Tradition, die die darstellen. Und dass man als Dreichler, als Schweizer, als Vertreter von unserem Land, einer der ältesten Demokratien, so dumm ist und in Moskau für ein schlimmes Regime Glockenläuten, muss ich ehrlich sagen, Katastrophe, schämt euch. Das nächste Mal könnt ihr zu Adolf Hitler gehen, auch mit der Trichler. Das ist so eine Entwertung von dem Symbol, das ich ja durchaus auch immer wieder verteidigt habe, wo man zum Beispiel in der Corona-Massnahmen-Zeit Gefühl gehabt hat, es geht zu weit, was der Staat macht. Dort habe ich die Trichler absolut unterstützt. Aber das ist einer von der übelsten und wirklich blutrünstigsten Diktatoren, die wir zurzeit haben in Europa. Ich rede jetzt von Europa. Gehen wir mit Trichler beglücken, peinlich.
Also jede Nacht gibt es Terrorangriffe auf die Bevölkerung in der Ukraine. Kein Strom, keine Wärme, kein Wasser bei minus 20 Grad. Putin, der alles kontrolliert in Russland, lässt die Demo zu. Und tut sie in seinem propagandistisch aus. Eben, du sagst, das sind die gleichen, die gegen Covid-Massnahmen, gegen Impfungen gewesen sind. Das ist der rechte Flügel von der SVP. Man erinnert sich noch, der Uli Maurer im Trichler-Lieb. Ich habe noch mal geschaut, ob er auch in Moskau dabei war. Ist nicht dabei gewesen. Aber das Ganze ist eigentlich kontraproduktiv. Auch für den rechten Flügel von der SCG, der Köppel-Flügel. Und ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, was dann die Weltwoche über das Ganze berichtet hat. Weißt du was? Hm. Nichts.
Ja gut, dann ist es auch nicht so wichtig.
Nein, ist ihnen wahrscheinlich gar nichts Gutes eingefallen, um das können zu begründen. Weil das ist so daneben, dass...
Ja gut, wie viele Trichler sind es denn eigentlich gewesen? Irgendwie 3 Idioten? Oder?
Nein, es sind glaube ich 20
gewesen. Ja, eben 30. Gut. Also, ich meine, gut, 20 Idioten haben wir halt auch in der Schweiz. Also
ja,
dem her.
Aber gleich. Also gut. Übrigens auch noch RT, der russische Propagandasender, mischt sich in die SCG-Abstimmung ein. Ist natürlich für die Halbierungsinitiative. Ist also wirklich ein unverhofftes Geschenk für die SCG, oder?
Ja gut, aber eben, gerade in Russland, wo ja eine starke Tradition hat von privaten Medien, ist da wirklich der richtige Adressat. Nein, ist absurd.
Also, Ukraine kämpft um zu überleben, Europa hat es begriffen. Wir sind jetzt kurz vor dem 4. Jahrestag von diesem Kriegsanfang, eine unglaubliche Leistung der Ukrainer. Die Amerikaner haben sich leider weitgehend zurückgezogen. Es gibt noch Informationen, werden geliefert, unter anderem vom Elon Musk über Starlink. Die Waffen liefert jetzt die Europäer, der Trump verkauft ihnen, verdient also an diesem Krieg. Ein Ende von diesem Krieg, also wir reden jetzt vielleicht nicht detailliert darüber, aber kann man sich nur vorstellen, wenn der Putin sieht, dass er seine Ziele nicht erreicht. Und das heisst, wir brauchen mehr Anstrengungen für uns alle in Europa und vielleicht auch mit Hilfe der Amerikaner, dass der Zeitpunkt nicht so weit rausgeschoben wird.
Na gut, am Schluss werden das die Amerikaner auslösen und entscheiden und die Europäer sind zu wenig schnell, um überhaupt aufzurüsten, dass der Putin da noch irgendwie einen Eindruck bekommt. Also von dem her, da muss man so sagen, also dass die Europäer überhaupt noch eine Rolle könnten spielen in dem Krieg, glaube ich nicht.
Sie liefern alle Waffen.
Ja, die Waffen liefern, aber es geht ja um mehr. Sie müssen ja viel mehr machen. Auch die Amerikaner müssen mehr machen. Falls man jetzt den Putin will zwingen, dass er endlich aufhört, muss man mehr machen. Und ich sage es noch einmal, die Hoffnung stirbt das Letzte. Ich hoffe immer noch, dass der Trump mal irgendwann merkt, dass er mit dem nicht wegkommt. Ich würde aber gleich noch betonen, ist doch interessant gewesen, ich rede jetzt, ich sage es vielleicht nachher, wir reden noch kurz noch über Trump.
Also gut, wir sind jetzt beim Donald Trump seit Jahren total unterschiedlicher Meinung. Eskaliert in dieser Sendung, so wie die Lage in Amerika und in der Welt, in dieser zweiten Amtszeit von dem Donald Trump eskaliert. Also, Versuch ein neues Format. Jeder hat etwa 90 Sekunden, um die letzte Woche von Donald Trump und seinem Kabinett darzustellen. Fangst du an, Markus?
Genau, und du hast gerade richtig gesagt, Kabinett, ich finde das entscheidende Ereignis für mich ist letzte Woche gewesen, der Auftritt von Marco Rubio in München, wo er eine sehr bemerkenswerte Rede gehalten hat. Und warum bemerkenswert? Weil er eigentlich inhaltlich praktisch alles gleich gesagt hat wie der J.D. Vance vor einem Jahr und auch ziemlich gleich, was der Donald Trump sonst normalerweise sagt, was Europa betrifft. Aber der Rubio hat das auf eine elegante, versöhnliche, intelligente, diplomatische, auch ein latinische Art gemacht und ist ja extrem gut angekommen in München. Die Europäer sind unglaublich erleichtert. Alle haben es gesagt, ach Gott sei Dank, die Amerikaner lassen uns nicht im Stich, sie bleiben ja. Der Rubio hat auch wirklich, finde ich schön, am Schluss sehr, sehr emotionale eigentlich Äußerung gemacht zu seinem Verhältnis zu Europa und gesagt, eben, wir sind zwar in der westlichen Hemisphäre, aber wir sind natürlich selbstverständlich, Europa ist für uns unglaublich wichtig und wir werden Europa immer verteidigen. Alle sind erleichtert. Warum finde ich es bemerkenswert? Warum ist es so wichtig? Und wir reden jetzt eben gar nicht über den Trump. Erstens, der Rubio hat alle gute Chancen, Präsident zu werden, Nachfolger zu werden von Donald Trump, sofern er will. Er hat jetzt die ganze Zeit immer gesagt, er unterstütze den J.D. Vance, aber das weiss man ja nicht. Und das Zweite zeigt eben, inhaltlich. Es geht um inhaltlich. Und der Donald Trump hat eine primitive, dumme vulgäre Art, ab und zu seine Inhalte zu vermitteln. Aber die Inhalte, die werden bleiben. Die werden auch bleiben unter einem Rubio oder einem J.D. Vance. Und aus meiner Sicht, und das ist vielleicht ein bisschen eine amerikanische Sicht, haben sie eben recht.
Also, jetzt kommt mein Votum. Also, letzte Woche Donald Trump hat gesagt, er will die Briefwahl abschaffen, weil er glaubt, dass er dann bessere Wahlchancen hat. Er hat letzte Woche erklärt, Briefwahl gäbe es nur in Amerika, keinem anderen Land. Total falsch. Briefwahl gibt es in folgenden Demokratien: Australien, Neuseeland, Großbritannien, Deutschland, Österreich und, wie wir alle wissen, auch in der Schweiz. Letzte Woche neue Umfrage, Zustimmung zum Donald Trump auf neuem Tiefstwert bei 36%, knapp mehr als ein Drittel. Vor allem bei den jungen 18 bis 29 hat er gegenüber der letzten Wahl rund 2/3 von seinen Wählern schon verloren. Seine Justizminister Pam Bondi vor dem Kongressausschuss zu Epstein-Affäre ist sie befragt worden, hat keine Antworten geliefert, ausschließlich Abgeordnete beschimpft und beleidigt. Dazu hat sie vorbereitet die schriftliche Texte gehabt, von denen sie abgelesen hat, ist natürlich gelobt worden von Donald Trump für das skandalöse Verhalten. Wo sie aufgefordert worden ist, denen im Saal anwesenden Opfer vom Epstein sich zuzuwenden, hat sie sich geweigert. Stattdessen hat sie gesagt gehabt, Donald Trump sei ja der war, der Dow Jones auf neue Höhe gebracht hat. Epstein-Affäre hat letzte Woche immer weiter in Kreis gezogen, mehrere prominente Rücktritte jetzt auch in den USA. Zur Erinnerung, der Markus Somm sagt seit Monaten, das sei gar nicht ein Nothing-Burger. Gegenteil ist richtig, das Ende ist noch nicht in Sicht. Das ist die grösste internationale Affäre. Die ganze Epstein-Class, wie es in Amerika heisst, steht im Zentrum. Vor Gericht eine Anklage gegen 6 prominente Abgeordnete in Amerika, die ist abgelehnt worden. Sie haben Leute im Militär aufgefordert, keine illegalen Befehle auszuführen. Etwas, wo in den einschlägigen Reglementen steht. Weitere klare Niederlage für Donald Trump und seine Regierung gegen vermeintliche Finte von Donald Trump. In Minnesota sind 3000 maskierte Eistruppen zurückgezogen worden. Das nach wochenlangen Protesten und 2 getöteten Amerikaner, die fälschlicherweise von Trump-Leuten als inländische Terroristen verunglimpft worden sind. Und letzte Woche hat Donald Trump alle wichtigen Umweltschutzmaßnahmen aufgehoben. Er bezeichnet ja Global Warming als Betrug. Er setzt ganz auf Kohle und Öl und verhindert erneuerbare Energien wie beispielsweise Windräder. Und zum Schluss, er hat den israelischen Präsident Chaim Herzog beschimpft, weil er den Netanyahu wegen seiner 3 Gerichtsfälle in Bezug auf Korruption nicht begnadigt hat, wie das Donald Trump fordert. Und das ist ein klarer Eingriff in israelische, innerisraelische Vorgänge. Und übrigens zu Marco Rubio noch eins. Wo ist er angereist? Nach München, nach Ungarn und in die Slowakei. Die einzigen Länder, die auf der Seite stehen von Putin und liberale Demokratie haben. Noch eine kurze Bemerkung von dir, Markus.
Ja, er war in München. Und München ist, glaube ich, in Deutschland. Und von dem her, die wichtigste Aufmerksamkeit war in Deutschland, dass er Ungarn und Slowakei besucht. 2 geehrte EU-Mitglieder, die du ja normalerweise nicht so schlimm findest, die EU. Warum soll denn nicht EU-Mitgliedstaaten besuchen?
Das ist eigentlich aber das Zeichen, welches Europa den Amerikanern Rubio und Donald Trump vorschreibt. Also, noch etwas in eigener Sache, mein neues Buch «Hello Boomer, so genießt du deine Bonusjahr», ist letzte Woche die offizielle Schweizer Bestsellerliste gekommen, und zwar auf Anhieb auf Platz 2. Die 3. Auflage ist Ende dieser Woche da, und das dann nicht nur noch in der Schweiz, sondern in Deutschland und Österreich. Was meinst du dazu, Markus? Hast du auch schon mal ein Buch geschrieben, das auf Platz 2 der Bestsellerliste
ist? Das weiss ich jetzt nicht mehr, aber gratulieren ist eine extreme Leistung mit einem Buch, das eigentlich sich richtet an Leute, die alle schon über 65 sind, so einen Erfolg zu haben. Vielleicht sind das auch die einzigen Leute, die noch lesen können. Das kann auch sein. Aber nein, das ist doch super.
Also, das unsere Sendung von heute, ein bisschen in einer anderen Form. Danke für die Aufmerksamkeit. Die nächste Sendung heute in einer Woche. Mikrofon verabschiedet sich zusammen mit dem Markus Somm, der Roger Schawinski.
Radio 1 präsentiert Motto Zürich. Vom 20. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.